Ich mag Tim Melzer einfach sehr, sehr gerne, weil er immer mit seinem Fachwissen so ein bisschen kokettiert, aber ich finde ihn einen extrem guten Fachmann. Er ist ein extrem gut ausgebildeter Koch, ein sehr, sehr guter Schmecker, ein sehr guter Erkenner. Ich schätze ihn als TV-Koch, aber noch mal mehr als Person und als Unternehmer.
Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, ein IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und die Stimme, die ihr jetzt hier zuerst gehört habt, die gehört einem Tausendsasser, einem Kochbuchautor, einem Kreativkopf, einem Coach, einem Cater, einem Koch, einem Forscher und Buchautor, einem Typ also, dem in der Küche und weit darüber hinaus alles gelingt. Manche nennen dich auch den Endgegner, vor allen Dingen, wenn es darum geht, in Kitchen Impossible gegen dich anzutreten, oder man nennt dich den Aromenpapst oder Professor Ehrfürchtig. Wie dem auch sei, herzlich willkommen, Heiko Antoniewicz.
Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke.
Schön, dass du Zeit hast. Zeit ist ja immer relativ. Du bist hier nach Horn ins Hotel und Spa Bad Horn gekommen, weil hier jetzt Ende Februar die Kitchen Party unter dem Thema Rhythm and Food stattfindet. Super, dass du vor dem Anlass, an dem es natürlich heiß zu und her gehen wird und an dem auch andere bekannte Köchinnen und Köche neben dir kochen werden, Zeit für unser Gespräch hast. Für mich ist es jedes Mal, wenn ich dich treffe, ein Fest, weil ich immer etwas von dir lernen kann. Und jetzt aber, bevor es losgeht, stelle ich dir vorab mal aus dem Fragebogen von Max Frisch drei Fragen. Du sagst mir einfach dreimal hintereinander eine Zahl zwischen 3 und 93 und ich lese dir dann die jeweils entsprechende Frage vor. Mit welcher Seitenzahl möchtest du denn beginnen, lieber Heiko?
42.
Warum?
42 ist die Antwort auf alle Fragen.
Das ist korrekt. Wobei die Seele 21 Gramm.
Ja, genau.
Gut, dann schauen wir mal, was Max Frisch. Verändert im Alter sich der Humor?
Ja, er wird gelassener.
Nächste Frage.
Die 88. Man sieht im Podcast nicht, wie du die Augenbrauen hochziehst.
Ja. Wir sind hier in der Todessektion, ja, ja. Im Todesstern angelangt.
Ja.
Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?
Ich habe keine Angst mit dem Tod. Ich setze mich aber auch so mit dem Tod auseinander wie viele andere auch, nämlich gar nicht. Ich weiß, dass jeder einfach mal gehen muss und ich habe aber schon mehrere Menschen dann einfach auch schon mal in den Tod auch begleitet und das hilft. Deswegen habe ich keine Angst vor dem Tod.
Mache noch eine.
Warte mal, was habe ich denn noch für eine Zahl gerne? Ach, nimm mal die 12.
Sehr gerne, die 12. Kennen Sie auch Versöhnungen, die keine Narben hinterlassen? Auf der einen oder auf der anderen oder auf beiden Seiten?
In einer Partnerschaft, also in einer Lebensbeziehung, sollten die keine Narben hinterlassen. Weil da sollte man so offen und ehrlich miteinander auch umgehen, dass es keine Narben dann auch hinterlässt. Offenherzigkeit, warmes Gefühl muss man bei solchen Gesprächen haben, auch wenn es vielleicht in erster Linie verletzend ist, was ja immer wieder sein kann, wenn man eine Grenze überschreitet. Und auf der anderen Seite sollten das keine Narben hinterlassen. Also dafür ist eine gute Partnerschaft einfach immer wieder da.
Seit 2006 bist du als Berater, Coach, als Caterer, aber auch als Entwickler unterwegs und in dieser Zeit hast du die kulinarische Landschaft beobachtet, geprägt. Auch bist du immer wieder natürlich zu Gast in TV-Shows. Wie haben sich diese Kochshows deiner Meinung nach im letzten Jahrzehnt verändert?
Also ich bin groß geworden, habe ich in der deutschen Drehscheibe, ich muss ja mal deutsch sagen, Drehscheibe, dann Max Inzinger immer wieder heiß und innig auch geliebt, der sehr, sehr bodenständig dann auch gearbeitet hat. Also es ist schon ein paar Tage her. Aber um auf die Frage zu kommen, also es hat sich natürlich auch nochmal geändert, auch in den letzten 10, 15, vielleicht auch 20 Jahren. Also es ist immer internationaler geworden. Die Köche haben sich natürlich auch immer wieder weiterentwickelt. Es ist natürlich auch immer wieder Entertainment dabei auf der einen Seite und früher war es dann einfach auch mehr so ja Wissenstransfer. Also ich will euch beibringen, wie gekocht wird und heute sind manchmal große Gesten einfach auch nicht mehr aus der Welt zu schaffen, wenn man sowas dann einfach nochmal sieht.
wenn man so Maite kennt. Ich weiß nicht, ob du die kennst von Frankreich. So eine burschikose Frau.
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Die hat natürlich den Aal dann getötet vor laufender Kamera. Das war schon sehr edukativ.
Ja,
Heute nicht mehr so der Fall.
Nee, also das gibt es natürlich nicht mehr. Also so, aber es gehört ja auch dazu. Also wenn man das ausblendet oder ausblenden möchte, das ist natürlich die Schwierigkeit. Auch gerade wenn es im Fernsehen noch ist, du weißt ja nie, wer da gerade auch zuschaut. Und ich denke, deswegen wird es bis heute dann einfach auch immer wieder noch so ein bisschen auch ausgeblendet.
Wie sieht das bei dir jetzt aus? Was ist fürs Geschäft dein relevantester Einkommenszweig, damit wir dich so ein bisschen einordnen können? Was ist so nice to make oder nice to have? Also gibt es auch unrentable Sachen zum Beispiel, die einfach Spaß machen oder die für dich eine Herzensangelegenheit sind?
Also wir sind ja sehr vielschichtig, wie du das gerade auch schon vorgetragen hast, unterwegs. Wir machen im Jahr so zwischen 60 und 80 Workshops für Köche, Fortbildungen für Köche, die immer wieder so ein bisschen analog zu unseren Buchthemen dann auch sind. Also über Sous-Vide, Flavor Pairing angefangen. Wir machen aber auch, ich sag mal, inhaltliche Fortbildungen. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich mag einfach auch die Begegnung mit anderen Menschen. Denn der Austausch, der ist extrem wichtig. Ich mag es, mein Wissen zu teilen. Ich tue auch einiges, nicht viel, weil da fehlt mir einfach auch die Zeit ehrenamtlich für die Ausbildung der Köche oder für unseren Nachwuchs, der ja auch immer wieder noch motiviert werden sollte oder auch muss, um dann nicht nach der Ausbildung oder nach wenigen Jahren dann aus dem Beruf zu scheiden, weil einfach kein Weiterkommen einfach nochmal da ist. Das mache ich gerne ehrenamtlich auch. Und das Catering ist für mich immer wieder noch so Reflexion dann mit Gästen dann auch. Ich kann ja entwickeln, wie ich will, auch in meinem Studio, in meinem Labor, ist egal, wie man es nennt. Eigentlich vom Prinzip her ist es eine Küche, wo wir natürlich Laborapparate dann auch stehen haben, wo wir dann unsere Ergebnisse dann immer wieder noch präzisieren können und nochmal ausführen können. Das ist das natürlich, wo ich dann nicht die Kunden als Versuchskaninchen habe, sondern es geht schon etwas Ausgereiftes dann natürlich auch im Catering immer wieder zu meinen Gästen. Auch beispielsweise heute gibt es ja ein Gericht, was wir dann noch machen. Das haben wir natürlich schon ausprobiert. Wir haben natürlich die Garprozesse dann hinterfragt und auch wirklich optimiert. Wir haben auch die Zusammenstellung dann nochmal geprüft. Und ich würde auch nie etwas servieren, was mir nicht schmecken würde. Also unter dem Aspekt muss man das auch immer wieder sehen. Und ich mag es einfach auch so, die 1:1 Reflexion oder das Feedback von Kunden zu erhalten.
Das ist ja sehr direkt, sehr schnell.
Natürlich, und ich bin auch sehr kommunikativ. Also auch wenn wir hier so eine Cookingsstation noch haben. Heute Abend erwarten wir 250 Gäste, morgen ebenfalls. Und ich erzähle auch gerne 250 Mal, welches Gericht das ist. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und jeder...
Bist du so ein Lehrertyp?
Nein, das klingt so ein bisschen von oben herab. Das bin ich nicht. Also ich begegne den Leuten, glaube ich, immer wieder sehr humorvoll und sehr auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist das, was unsere Arbeit oder meine Arbeit dann auch immer wieder auch auszeichnet.
Und woher nimmst du diese Geduld jetzt, das 250 Mal zu erklären, diese Süßstoffvariante?
Nein, aber weißt du... ich bewundere auch die Geduld von jemandem, der mir eine Excel-Tabelle im übertragenen Sinne dann auch erklärt. Und ich frage dreimal nach, was es denn jetzt gewesen ist. Also ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber was anderes ist mir gerade nicht eingefallen.
Also du bist kein Zahlenmensch.
Doch, das schon. Also weil Grammaturen mag ich, aber das in Tabellen einzupflegen, dann komme ich immer auch gedanklich an meine Grenzen.
Du hast vorhin Ausbildung angesprochen. Ist dieser Hype um TV-Köche, ist der gerechtfertigt, deiner Meinung nach?
Bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, um ganz ehrlich zu sein. Also natürlich begeistert das immer wieder eine breite Masse. Man wird so kurzfristig dann auch motiviert, glaube ich, dass man Nachwuchs in den Berufsstand auch bekommt. Ich glaube, das, was uns nochmal fehlt, ist diese Motivation, die Fernsehköche natürlich auch ausstrahlen und auch dieses positive Denken dann in den einen oder anderen Betrieb auch zu übertragen, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich glaube, der ein oder andere, der ist seiner Verantwortung nicht bewusst, was er dem jungen Menschen oder auch dem Nachwuchs dann einfach mit auf den Weg geben muss. Nämlich ein breites Spektrum an Wissen und an Wissenstransfer muss man eben mitgeben auch. Und diese Offenheit immer wieder über Jahre, über Jahrzehnte dann einfach nochmal in sich zu tragen und auch behalten.
Eigentlich dachte ich es als Tipp für den Nachwuchs, wie man sich als TV-Koch inszenieren sollte. Aber wenn ich dich jetzt so höre, dann wäre es fast wichtiger als Auszubildender, eben diese Motivation, die ein TV-Koch hat, rüberzugeben. Was wäre da dein Tipp?
Also es ist natürlich immer schwer, in der Küche manchmal auch die gute Laune zu behalten. Also das ist, oder eine gewisse Gelassenheit dann einfach auch nochmal zu behalten. Das ist einfach auch so. Aber ich glaube tief und fest daran, wenn du ein Vorbild auch hast, der dir vorlebt, wie du die Küche auch leitest und auch in einer Ruhe und einer Gelassenheit das einfach auch vor sich herträgt. Ich glaube, da bist du sehr, sehr gut auch aufgestellt. Und ich habe einfach nie aufgehört zu fragen, warum wir die Dinge so tun, wie wir das auch gelernt haben, wie wir das mit auf den Weg gebracht haben. Und das kann ich einfach jedem nur geben und einfach, ich habe immer das Bild von einem 3- oder 5-Jährigen im Kopf. Der fragt immer, warum? Und wenn du die Frage beantwortet hast, fragt er, warum? Und genauso muss man das in jedem Job einfach auch vor sich hertragen, glaube ich. Das machen viele in anderen Unternehmen, auch in anderen Branchen, die hinterfragen jeden Tag ihre Arbeit und genau das tue ich.
Denkst du, wird das Handwerk jetzt in verschiedenen Kochshows nicht einfach nur überhöht dargestellt?
Also ich wünsche mir auch manchmal für Fernsehköche eine bessere Ausbildung, um ganz ehrlich zu sein, weil ich höre auch immer wieder noch Dinge, die Köche dann auch sagen, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Also das beste Beispiel ist, wenn ich bis heute höre, dass sich beim Anbraten vom Fleisch die Poren schließen. Das wird bis heute noch immer wieder noch vorangetrieben auch. Oder dass Spinat einfach einen sehr, sehr hohen Eisengehalt dann nochmal hat auch. Also da werden viele Dinge dann einfach nochmal bedient, die man früher natürlich mit auf den Weg bekommen hat, aber nie hinterfragt hat. Also oder vielleicht nicht richtig verstanden hat oder das so verinnerlicht hat, dass man gar nicht da loslassen kann. Und vielleicht ist es das auch. Vielleicht muss man häufiger mal die Töpfe abschneiden. Ich meine, er bleibt dran, versprochen.
Da muss es ja ein Graus sein für dich, so Hobbyköche, die zu denen zuzusehen, wenn die kochen. Weil die erzählen ja dann diese Geschichten, oder? Dass nee, man ein bisschen Öl ins Pasta-Wasser geben.
Nein, ich finde das super. Also ich kann das ja auch sagen. Also wenn ich wirklich mal Zeit und Lust habe, dann schaue ich immer so in so Hobbyköchen extrem gerne auch zu, weil manchmal kannst du da auch viel lernen. Also weil die einfach querdenken, weil die haben nicht diese Scheuklappen dann nochmal auf, die wir als Profis natürlich dann auch aufgesetzt bekommen haben mit unserer traditionellen Ausbildung, was ja auch richtig und gut auch ist, weil ohne Wurzeln könnte ich das auch heute nicht machen, was ich tue. Aber nochmal, wenn jemand querdenkt und noch völlig verrückte Ansätze dann noch hat, da kommt man manchmal deutlich weiter und auch schneller an ein Ziel, als wenn du einem traditionell ausgebildeten Koch dann auch immer wieder zuhörst. Und das beste Beispiel ist ja, ich sag mal, Heston Blumenthal in seinem Fat Duck, ist auch Autodidakt. Und er ist ja erfolgreich, wie viele andere Köche vielleicht nie werden.
Hast du einen TV-Koch, der dich inspiriert oder den du besonders schätzt?
Ja klar, also gibt es.
Wer ist das?
nein, ich mag.
Warum?
Nein, ich mag Tim Melzer einfach sehr, sehr gerne, weil er immer mit seinem Fachwissen so ein bisschen kokettiert, aber ich finde ihn einen extrem guten Fachmann. Er ist ein extrem gut ausgebildeter Koch, ein sehr, sehr guter Schmecker, ein sehr guter Erkenner. Ich schätze ihn als TV-Koch, aber nochmal mehr als Person und als Unternehmer.
Das ist ja schon noch wichtig. Also, dass man nicht nur eine Strahlefigur ist, das ist das eine, aber hinten muss er das Business eben auch stimmen. Du musst ja die PS auf den Boden kriegen, oder? Nicht nur einfach Luft und Schall und Rauch produzieren.
Ja, und das macht er nicht. Also er ist, wenn man in seinem Restaurant auch mal gewesen ist, in der Bullerei in Hamburg, der hat immer extrem gute Leute und die natürlich auch für ihn einfach auch durch, man sagt immer so, auch Köchesprache, durchs Feuer gehen oder über den Grill gehen bei ihm in der Bullerei. Aber er findet immer wieder sehr, sehr gute Menschen, die ihn auch begleiten. Und da meine ich nicht nur Mitarbeiter, sondern er begegnet denen auch auf Augenhöhe.
Glaubst du an die Macht von solchen Kochshows? Also ich denke jetzt, dass sie die Wahrnehmung von gutem oder sogenannt gutem und sogenannt schlechtem Essen überhaupt verändern oder beeinflussen können.
Der ein oder andere, der ist inspiriert durch solche Sachen, der nimmt das auch gerne mit und auch auf für sein tägliches Tun. Aber es gibt höchstwahrscheinlich genauso viele, die mit einer Tüte Kartoffelchips auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, das müssen wir auch mal machen.
Und Fernseher in der Küche? Es gibt ja Leute, die haben einen Fernseher laufen, wenn sie kochen.
Ich habe mir irgendwann auch abgewöhnt, in der Küche Radio oder Musik zu hören. Auch. Also ist schwierig für Mitarbeiter bei uns, die mit uns arbeiten oder mit mir arbeiten, das einfach zu akzeptieren. Aber ich bilde mir ein, dass ich das Essen werden höre. Es gibt auch Leute, die sagen, ich höre, wenn die Pommes frites fertig sind. Es gibt ein typisches Rascheln. Ich glaube, dass die Fokussierung dann auch eine andere ist. Und das habe ich mir abgewöhnt. Also wie vielleicht, es klingt sehr, sehr schwierig, dann auch ohne Musik in der Küche auch zu arbeiten. Aber es gibt so viele Nebengeräusche, die dein Tun auch immer wieder beeinflussen. Und wenn ich das die Möglichkeit habe, das abzustellen oder abzuschalten, dann tue ich das.
Halbzeit, kurze Zwischenfrage. 2025 ist natürlich das Jubiläumsjahr von der IGEO. Welche drei Worte oder Werte kommen dir jetzt spontan in den Sinn, wenn du an die IGEO in Basel denkst?
Innovation, Wissenstransfer und Motivation.
Was mich wirklich sehr interessiert ist, wie wichtig ist das Fundament, also das Wissen und Können, das Handwerk im Vergleich zum schnellen, superficiellen, medialen Erfolg, den der Kochberuf oder auch Social Media bietet?
Also du musst natürlich auch immer wieder, wie bei allen Dingen, eine wirklich sehr, sehr gute handwerkliche Ausbildung haben. Also ohne die Dinge, die ich früher in meiner Ausbildung und darüber hinaus einfach nochmal kennengelernt habe, da könnte ich das, was ich heute tue, gar nicht fortsetzen oder hätte ich keine Entwicklung dann einfach nochmal hingelegt. Das ist genauso wie Picasso, der sehr, sehr gut handwerklich malen konnte, bevor er dann auch in die Kreativphasen dann einfach auch nochmal abgetaucht ist oder das nochmal in sein Schaffen auch verinnerlicht hat. Also ohne das geht es nicht. Also ich muss wissen, wie ein guter Fond dann auch hergestellt wird. Aber ich muss dann aber auch hinterher für mich entscheiden, was ich vielleicht bei so einem guten Fond vielleicht auch weglassen kann. Ich muss das Handwerk als solches erstmal verstehen und auch verinnerlichen, um dann, ich sag mal, meine Dinge dann einfach weiterzuentwickeln. Ganz einfach. Und was mich einfach immer wieder prägt, sind andere Kulturen. Auch woanders hinzugehen, in andere Länder dann nochmal zu gehen, da den Meistern ihres Fachs dann einfach weiterhin zu folgen, nicht nur denen zu folgen und dort essen zu gehen, sondern auch mit ihnen zusammenzuarbeiten, um auch ein tieferes Verständnis über ihre Arbeit auch zu bekommen. Also wenn du irgendwo essen gehst, reicht das meiner Meinung nach nicht, wenn du dann hinterher auch fragst, wie hast du das gemacht? Du musst es verstehen wollen und das auch sehen und auch, ich sag mal, wenn jetzt halte ich mal die Hände hoch, begreifen. Also du musst, Kochen ist für mich noch ein Handwerk. Wenn ich das nicht gemacht habe, die ganzen Sachen, dann kann ich das nicht verstehen oder begreifen dann auch. Also ich muss es einmal händisch auch gehabt haben. Andere können das vielleicht anders, als ich das vielleicht auch tue, aber ich muss es in meinen Händen gehabt haben, um diese ganzen Dinge zu verinnerlichen und noch zu verstehen. Also ganzheitlich zu verstehen. Also nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen auch.
Es gibt ja viele Menschen, die mit den Händen kochen, weil sie sagen, die Energie fließt ja auch durch die Hände durch. Also andere professionelle Haltungen sind vielleicht eher ein bisschen weg von dem, dass man eben eher technische Gerätschaften einsetzt. Wie siehst du das?
Ganz einfaches Beispiel. Viele würzen ja mit den Händen und Salz. Das kann ich verstehen und nach. Aber auf der anderen Seite ist auch wichtig, dass du einfach mal für ein Gemüse oder für ein Pasta, ein Kochwasser, mal die Grammatur an Salz für dich abwiegst. Das musst du nicht jedes Mal machen, was du pro Liter Wasser an Kochsalz auch dazu machst. Da stehe ich nicht mehr daneben und wiege das ab. Es geht nur um mein Bewusstsein. Na, dann habe ich hinterher auch eine Maßeinheit, wie ich das nochmal umsetzen kann. Ich weiß, in meine Hand passen 50 Gramm Salz.
Das wäre zu viel jetzt für einen Liter
Wasser. Für einen Liter wäre es zu viel, aber für 3 Liter perfekt. Also, ne? Aber weißt du, aber mir geht es um mein Bewusstsein. Ja. Also da wiege ich nicht die 0,5 oder 1 Gramm nochmal ab. Und was ich auch wichtig finde, das Probieren und das Schmecken. Und auch ein Pasta-Kochwasser kann ich probieren, ob es salzig genug ist oder nicht. Oder Gemüse muss ein bisschen mehr Salz auch haben als Pasta. Das ist immer wieder so, ja.
In der Schweiz, aber auch in Deutschland hat man jetzt meines Erachtens schon etwa 100 Mal über diese mehr oder weniger konkreten Projekten von der Universität der Küche gesprochen. Wäre jetzt die Zeit nicht langsam reif dafür? Und warum schaffen es die Verbände oder wer auch sonst einfach nicht auch vielleicht über die Landesgrenzen hinaus so ein Zentrum gemeinsam zu etablieren? Weil überall fehlt der Nachwuchs.
Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst. So, jetzt stellt euch auf die nächsten 2 Stunden einfach nochmal ein, dass du das Thema einfach mal. Nein, aber für mich ist das schon lange ein Herzenswunsch, tatsächlich auch Universitäten dann auch nochmal zu etablieren für Köche, die dann auch den internationalen Austausch, wie es auf realen Universitäten noch ist, dann einfach vor sich hertragen. Ich glaube an den gleichen Ausbildungsweg immer wieder. Bei uns in Deutschland ist es so, wir haben ja das duale System in der Gastronomie. Die werden in unterschiedlichen Betrieben auch alle immer wieder auch ausgebildet. Und nicht jeder Ausbilder kommt seiner Verantwortung einfach auch nach. Das kann ich auch begründen. Der eine beginnt seinen Ausbildungsplatz in einer Kantine, die Catering machen, und der andere in der Sterne-Gastronomie. Dazwischen gibt es immer noch weitere Ausbildungsscheine. Also das heißt, also der eine im Landgasthof, der andere in einem ganz normalen bürgerlichen Restaurant. Die haben andere Parameter in ihrer Küche, immer wieder aufs Neue. Aber das, was der Azubi oder der Nachwuchs oder auch der Auszubildende dann einfach auch kennenlernen muss, sind alle Schritte dazwischen. Der in der Sterne-Gastronomie bekommt einen ganzen Fisch. Der in der GV auch unterwegs ist, der bekommt Fischstäbchen. Also im übertragenen Sinne. Aber was dem Ausbilder klar sein muss, ich muss dem alle Schritte zeigen und auch beibringen. Diesen ganzen Horizont der Ausbildung muss ich ihm mit an die Hand geben. Ich muss ihm einen ganzen Fisch zeigen und vielleicht aus den Abgängen, aus den Abschnitten muss ich nicht nur eine Farce herstellen können auf der einen Seite. Ich muss vielleicht auch ein paniertes Fischstäbchen dann nochmal herstellen können. Und daran fehlt es. An Universitäten, was ich auch schon kennengelernt habe, ich habe in USA und Asien an Universitäten, Kochuniversitäten auch ausgebildet, habe ich Studenten kennengelernt. Da stehen 20 Studenten auch vor dir und die nehmen dieses Wissen einfach gleichmäßig mit. Und da gibt es auch gute und schlechte, aber die bekommen alle die gleichen Parameter. Und das passiert hier einfach nicht. Also bei uns in Deutschland ist es immer so, dann wird immer die Schuld auf die Schule geschoben, die Schule auf die Ausbildungsbetriebe. Und dann hinterher sind dann die offiziellen Stellen, wie die IHKs, dann auch immer wieder noch die Gescholtenen irgendwie auch. Also, und mein Wunsch wäre natürlich, dass man sich an einen Tisch setzen könnte, völlig wertfrei, und das System einfach mal hinterfragt. Und ich glaube, das System ist aus dem Ruder gelaufen und das müsste einfach auch auf moderne Beine auch gestellt werden. Wenn ich mir überlege, wenn heute in Berufsschulen in Deutschland immer wieder noch Religion auch unterrichtet wird, was völlig in Ordnung ist, aber man müsste dem einen anderen Drive geben. Weil warum nennt man das Fach nicht Ethik? Und Ethik wäre einfach auch etwas, wo natürlich religiöse Ansätze, kulturelle Ansätze auch zur Sprache kommen müssen, weil es geht ja um Ernährung. Und auf der anderen Seite aber auch etwas über Tierwohl, über Anbau, über Farming und solche Sachen. Ethnologie, natürlich. Alles einmal gehört einfach mal mit in dieses Fach.
Oder vielleicht auch Physik oder so, Chemie.
Das ist ja die Grundlage
der Küche. Ich hatte niemals einen solchen Unterricht.
Nein, natürlich. Also und Schmecken. Zum Beispiel. Ich hab Schmecken nicht gelernt in der Ausbildung. Also natürlich hat man mir gesagt, was da in diese Zutaten, was in diese Suppen, Soßen alles reinkommt. Aber warum? Warum machen wir das da rein? Was passiert, wenn ich eine Zutat weglasse oder hinzugebe? Was passiert dann mit dem Lebensmittel, was ich dann da vor mir habe? Was passiert damit? Also nicht nur wie bei Fischen, also diese 3S, also säubern, säuern, salzen. Auch also konnte bis heute keiner erklären, warum das so sein sollte. Es hat sich ja auch geändert. Also wenn ich so auf meine Kochhistorie auch zurückblicke.
Fische werden ja gelagert jetzt.
Ja, also gereift oder gebrined, also in Brining, in Salzlake eingelegt auch und dann einfach ganzheitlich mal gesalzen oder mariniert und dann auch gereift auch und 14 Tage, 3 Wochen gereift. Also früher hätte man gesagt, nee, den stinkenden Fisch, da kommt bei mir nicht in die Küche. Es hat sich ja geändert alles. Also und auch das Dry Aging hat sich ja geändert. Heute haben wir geschlossene Räume. Früher hatten wir ein Kühlhaus, wo alles darin gelagert worden ist. Und Dry Aging AD, sage ich nur.
Welche gastronomischen Trends erachtest du jetzt als prägend für die nächsten 10 Jahre?
Fangfrage, ne? Also, was mich immer freut, ich muss vielleicht so sagen, ich schaue mir natürlich auch die Gastronomie immer wieder mit meiner Arbeit so ein bisschen aus der Vogelperspektive an. Und da erkenne ich immer wieder noch einige Sachen, die natürlich jetzt kommen würden, die jetzt vielleicht nochmal auf dem Weg sind. Und ganz ehrlich, wenn ich einen Trend sehen würde, würde ich ihn machen. Und den großen Wurf sehe ich gerade nicht. Also, viele Themen sind einfach auch schon gesettelt. Also es verändert sich natürlich auch, wenn ich so über die Nouvelle Cuisine dann einfach damals nachdenke, das war ein Quantensprung, dann die sogenannte Molekularküche, dann einfach nochmal für mich. Ist aber auch das Flavor Pairing einfach unabdingbar. Wir verstehen gerade, was Umami auch für uns bedeutet. Wir verstehen gerade auch, was Fermentation einfach auch nochmal für uns bedeutet. Aber der ganz große Wurf ist eigentlich nicht dabei. Also wir beschäftigen uns eigentlich immer nur mit kurzfristigen Trends und auch mit kurzfristigen, ja, Dingen, die unsere Gäste vielleicht auch begeistern können.
Aber auf kurzfristige saisonale Modeerscheinungen eigentlich, ja, sind diese Black Food oder was auch immer das sein.
Also und wie gesagt, das verändert uns das und das verändert nicht das Verhalten auch. Natürlich sieht man einen Trend zur größeren Regionalität letztendlich auch, aber ich glaube, wir können uns heute noch nicht vorstellen, was wir in 25 Jahren auch essen werden. Das ist so auch die Schwierigkeit und ich glaube, dass man den Ansatz einfach nochmal anders wählen muss, dass du nicht darüber nachdenken solltest oder auch musst, was du nicht essen kannst. Du musst eher darüber nachdenken, was du kulinarisch für dich einfach noch erschließen kannst. Dazu zählen auch regionale Anbauweisen, regionale Lebensmittel. Und was auch immer wieder wichtig ist, muss mich immer wieder zur Raison bringen. Ich rede bei vielen Regeln immer über Produkte. Wenn sie Lebensmittel nennen, meinen. Und ich muss mich immer wieder konzentrieren, das nicht mehr zu sagen, weil ein Lebensmittel hat natürlich auch eine andere Bewandtnis, als wenn du über ein Produkt redest.
Ja, Energie, oder? Da sind wir wieder bei diesem Thema. Wie ist denn die Roboterküche, das heißt die Küche, die komplett automatisiert in Deutschland schon existiert?
Auch super. Also ersetzt natürlich auch den Menschen davor auch. Und es gibt ja auch schon Forschungen, auch Konvektomaten, da gehst du nur mit dem Packerl auch hin und scannst das ein und der Automat. Du
brauchst keine Küche mehr.
Nein, also du brauchst also nur noch Aushilfen, angelernte Leute, die das dann auch für dich umsetzen auch. Also eher so Trend der Systemgastronomie letztendlich auch. Aber das auch die in Darm sind die Ausbildungszahlen eher abfallend als zunehmend auch, wo die ja auch über Jahre einfach immer wieder sehr, sehr starke Zuwächse auch gehabt haben, muss man einfach auch sehen. Aber nochmal, wir können uns nicht vorstellen, was wir in den nächsten 25 Jahren essen. Und das fordert mich gerade auch eher. Also, dass wir Lebensmittel auch finden bei uns aus der Region und in jeder Region werden die auch anders sein und auch schmecken, die einfach für uns nochmal relevant sein können, weil wir haben so viel davon. Ein Beispiel, ich liebe Raps, über viele, viele Jahre schon auch. Und den kannst du einfach auch nicht nur zu Öl und zu Biodiesel auch verarbeiten und als Tierfutter dann im Umkehrschluss, sondern als Nahrungsmittel für dich nutzen. Und andere Kulturen machen das. Das ist ganz witzig. Also auch der Austausch zwischen den Kulturen ist immer wieder das Wichtige. Und sich einfach mal offen zeigen, was man da einfach noch mal voneinander auch lernen kann. Und dann ist man auch immer wieder beim Terroir, was die einzelne Region an geschmackliche Dinge dann einfach noch mal liefern kann. Und mein Freund Darren in Kuala Lumpur, der sein Zwei-Sterne-Restaurant Devakan auch führt, der hat nur regionale Sachen dann auch. Und er gehört zu den 10 Places to be im Grunde. Also du kannst nur das Essen bei ihm essen. Woanders funktionieren die ganzen Sachen nicht auch.
Und der Geschmack kommt jetzt gerade wieder zurück. Man merkt es, du hast es gesagt, das Produkt wird gefeiert, das Handwerk wird gefeiert, die Tradition wird gefeiert. Schön, dass dem so ist. Aber welche Technik war für dich in den letzten 10 Jahren die prägendste?
Um Geschmack besser zu verstehen, Rotationsverdampfer und Gefriertrockner.
Also so was man typischerweise in der Küche rumstehen
hat. In jeder Küche sollte das auch sein. Ne? Und auch, ich glaube, der Ausschlag hat es gegeben, also ich habe, wann habe ich dann mit dem Stickstoff, habe ich 2004 angefangen auch zu arbeiten. Und da habe ich dann auch verstanden, irgendwie, was es dann geschmacklich nochmal verändert. Also und dann ist natürlich die Arbeit mit dem Stickstoff entstanden. Dann haben wir Stickstoff einfach als Vorstufe für den Gefriertrockner dann einfach nochmal entdeckt. Und darüber hinaus natürlich den Rotationsverdampfer, um Aromen oder Aromen und Aromatik nochmal tiefer zu verstehen, auch um da nochmal etwas herauszukitzeln, was unsere Arbeit nochmal auch ja nochmal intensivieren kann und nochmal erlebbarer machen kann. Und dass man da nochmal in der Aromenforschung nochmal ja, einen Quantensprung machen kann.
Welche Technik fasziniert dich gerade im Moment? Gibt es etwas aus dem Labor, das wir noch nicht so kennen in der Küche?
Es ist keine Technik, es ist eher eine Zutat. Also wir probieren gerade viel aus, was enzymatische Zutaten Lebensmitteln einfach machen können. Also da gibt es Enzyme, die dir ermöglichen, innerhalb von 4 Tagen Salzzitronen auch herzustellen. Auch. Also so, bis sie dann wirklich auch einmal komplett weich sind und wo du die komplette Frucht dann auch für dich nochmal verarbeiten kannst und nutzen kannst auch. Also um da eine andere Geschwindigkeit auch in der Produktion nochmal herzustellen. Normalerweise brauchst du für Salzzitronen so zwischen 4 und 6 Monate.
Ist also wenn Zeit dann wirklich nicht gut die älteste Zutat der Welt.
Natürlich, dann ist es auch. Also beim Käsereifen und beim Rotwein ist das natürlich das Beste auch. Also und es schmeckt natürlich einfach etwas differenzierter, das muss man einfach sagen. Deswegen sage ich ja, wir arbeiten gerade dran und schauen halt einfach auch das, was es uns bringen kann. Und das habe ich bei der Molekularküche natürlich gelernt. Wenn es uns nichts bringt, dann einfach die Finger davon lassen. Ganz einfach.
Welche Technikspielerei magst du dann nicht mehr sehen?
Ich habe mich vom Gefriertrockner verabschiedet, weil es gibt mittlerweile so viele gute Lebensmittel, die man gefriergetrocknet als Basis auch kaufen kann, dass ich die Mengen, die ich manchmal brauche, überhaupt nicht auch umsetzen kann. Und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Lebensmittel, wenn ich drüber nachdenke, gefriergetrocknete Himbeeren. Wir konnten damals immer maximal 3 Kilo dann auch in eine Charge dann einfach machen und die Vorbereitung über Stickstoff ist kostenintensiv und heute sage ich, alles das, was ich für meine Küche erstklassig auch einsetzen kann, das kaufe ich dann noch dazu und natürlich ist es ein Convenience. Natürlich.
Aber ist dann die hochreife Himbeere gefriergetrocknet nicht viel intensiver als einfach die Himbeere?
Du findest da keinen Unterschied mehr.
Ist das so?
Ja. Es gibt natürlich auch sehr, sehr gute und auch sehr schlechte Lebensmittel, die du gefriergetrocknet, also um bei der Himbeere zu bleiben. Da gibt es auch unterschiedliche Hersteller und was immer wieder auch der Schlüssel auch ist, ist der persönliche Geschmack natürlich.
Absolut. Hast du eine Technik im Auge für dein nächstes Buch?
Nein, ich muss vielleicht sagen, ich habe letztes Jahr eine Buchpause gemacht auch. Also,
Bau was Neues.
Was ganz Neues. Also sonst habe ich ja im Jahresrhythmus immer so 1 oder 2 Bücher dann auch gemacht. Und aber Technik, es passiert gerade einfach herzlich wenig auch. Also
nur so künstliche Intelligenz oder so.
Künstliche Intelligenz, ja. Aber das nimmt ja das Kochen ja nicht ab, weil das ist ja eine reine Theorie dann auch.
Also das Kreieren.
Das Kreieren, ja. Aber du musst ja die Sachen zusammenbringen auch. Also die können ja die Kreation abnehmen, ja. Aber Verhältnismäßigkeit musst du ja selber schaffen.
Ja.
Also das haben wir ja bei Flavor Pairing auch schon gehört und auch so nochmal verstanden. Aber das Kreieren, das kann man natürlich auch der KI dann auch übertragen. Aber auch da wird es vielleicht irgendwann überall das Gleiche geben oder Ähnliches geben.
Man merkt, dass du die Freude am Kochen überhaupt noch nie verloren hast.
Ich mach das auch erst ein paar Tage.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Heiko Antoniewicz, dass du mitgemacht hast bei Hosting the Host. Zum Schluss habe ich noch ganz kleine Lieblingsfragen vorbereitet. Ich bin gespannt auf dein Lieblingslied.
Hat sich geändert. Also ich komme aus der Nothing Else Matters von Metallica. Und bin gerade Macklemore großer Fan auch, also aber da habe ich gerade kein Lieblingslied von ihm.
Lieblingsgericht?
Linsendal.
Was ist dein Lieblingsrestaurant?
Bei uns in Berne, eine Pizzeria, Trattoria Italiana. Weltklasse Pizza. Also ich könnte 3-mal in der Woche Pizza essen.
Deine Lieblingsbar?
Paradiso in Barcelona.
Dein absolutes Lieblingshotel oder deine Lieblingsdestination?
Mein Lieblingshotel-Destination. Also ich liebe Kuala Lumpur immer wieder mit unterschiedlichen Hotels, in denen ich auch untergebracht gewesen bin, weil ich einfach die Stadt mag, weil ich die Menschen mag und weil ich diese Gastfreundschaft, diese vor sich hertragen, natürlich auch mögen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch gerne hier in Bad Horn.
Nochmals herzlichen Dank, Heiko Antoniewicz. Wir lassen dich jetzt hier weiter kochen, damit diese Kitchen Party eben ein voller Erfolg wird. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns vom 15. bis 19. November an der IGO. Danke euch fürs Reinhören. Heiko, hast du einen Motivationsspruch zu deinem Team vor dem Service? Gibt es da so einen Urschrei oder wie magst du dich verabschieden?
Es gibt keinen Urschrei. Also gerade habe ich ja gesagt, also alles das, was laut ist, bin ich einfach raus, es sei denn, es ist meine Lieblingsmusik, wie gerade zugegeben.
Das ist der IGO-Podcast Hosting the Hosts gewesen. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.